hier zu Gast in der Seabase habe ich jetzt doch einen Sven Ola gefunden vom Freifunknetz Berlin, der uns auch sagen kann, wieso wir hier dieses Lied gespielt haben. Und es ist noch, kannst du gar nicht?
Das kenne ich eigentlich.
Muss mal, kleinen Moment. Nimm mal das Mikrofon bitte.
Mikro, Test, Test, hallo.
Ja. Ja, Sven Ola, du bist hier auch beim Wireless Community Weekend nicht wegzudenken als Firmware-Entwickler und Organisator, Socializing, Community Concentrator, oder? Wie bezeichnest du das?
Sag ich mich einfach als Mitmacher. Schnöde, ich meine.
Ja?
Letztendlich bin halt schon ein paar Jahre dabei und im Rahmen dieser ganzen, ich tauche halt einmal mittwochs hier auf. Und im Ganzen meiner ganzen Freifunktätigkeit habe ich eben auch eine gewisse Rolle übernommen, genau. Und diese Rolle inkludiert natürlich so Geschichten, dass ich zum Beispiel als notorischer Seabase-Gänger auch auf dem Wireless Community Weekend auftauche.
Du bist ja seit vorgestern hier. Wir aus Leipzig sind gestern angereist. Ich war ja gestern bei der DAP Night. Was hat sich gestern noch ergeben?
Also gestern war hier relativ familiäres Zusammenleben. Letztendlich haben wir hier alle gesessen. Highlight des Abends war die Veranstaltung mit Ulf und T. Die beiden haben so eine kleine Diskussion gemacht. Letztendlich, man stellt sich ein Mikrofon, macht Beamer an und versucht, die Leute anzusprechen. Hey, wer bist du? Was tust du eigentlich hier? Was sind deine Highlights? Und ein bisschen rauskitzeln aus den Leuten, damit die hier nicht nur dumm rumsitzen, sondern sich auch ein bisschen kennenlernen und sowas.
Mhm. Genau, und da gibt es ja auch einen Livestream. Ich habe gestern schon mal reingehört. Da sind ja die ganzen Leute auch von außerhalb schon mal zu Wort gekommen, aus Rom, Pisa, Ljubljana.
Ja, das ist ja auch wichtig. Letztendlich ist ja schön, wenn wir Gäste von außerhalb haben. Aber wenn alle nur die Nase in den Laptop stecken, dann kann man höchstens an den Aufklebern irgendwelche Leute unterscheiden und man sieht dann vielleicht an der Glatze oder Nicht-Glatze, ob das ein Jüngerer oder ein Älterer ist, aber ja, irgendwie ist das unbefriedigend, weil das dafür ist man nicht live zusammen.
Okay, das heißt, wir werden über verschiedenste Sachen reden. Die meisten Leute sind ja noch nicht eingetroffen. Was hast du jetzt schon gehört? Wie sieht es international aus?
Ja, also generell mit fortschreitendem Ausbau von DSL, UMTS und so weiter ist die ursprüngliche Idee, wir machen ein freies Funknetz, zumindest in vielen Teilen, wo ich das gehört habe, doch ein bisschen am Stagnieren. Es gibt zumindest hier in der Community diverse Entwicklungen, die ein bisschen rausgehen und in die Länder, wo eben nicht so viel ist. Also wo man nicht so selbstverständlich zum Beispiel eine DSL-Leitung für einen 20er im Monat beantragen kann, dass die Technik, die wir hier machen, eben nach dort exportiert wird und auch eingesetzt. Ich persönlich habe hin und wieder Kontakt zu allerlei Firmware-Nutzern, die sitzen weiß der Kuckuck wo. Also die letzten, an die ich mich jetzt gerade erinnere, noch recht frisch, das ist irgendwie eine kleine Community aus Israel, wo dort irgendwie mit dem DSL wo auch nicht so funktioniert. Die hatten eine Frage, wie baue ich einen Tunnel nach Portugal? Ja, da hatten sie so eine Art Diaspora von einem israelischen Community-Mitglied, was nach Portugal rausgewandert ist, irgendwie arbeiten oder sowas. Und der wollte natürlich den Kontakt zur Heimat nicht verlieren und dann wollten sie halt tunneln, damit die beiden kleinen Mesh-Netzwerke zu einem etwas größeren zusammenkommen. Sowas sehe ich öfter mal.
Tunnel im Internet, das heißt, man baut sich virtuelle, wie kann man das beschreiben? Naja, virtuelle private Netzwerke schon, ne?
Eigentlich ja, genau. Also so ist ja auch im Prinzip Abkürzung. Ist es ja ganz einfach. Unsere Netze laufen mit einem Routing-Dämon und dem ist es eigentlich pieps egal, welche Verbindung es ist. Es kann wireless sein, also sprich über einen Kilometer oder zwei. Es kann aber auch wired sein und dann geht das eben einmal um Globus. Und der einzige Unterschied, den man da feststellen kann, ist dann natürlich die Pingzeit. Also sprich, wenn ich einen Tunnel in die Staaten aufbaue, merke ich mit einem SSH-Prompt schon recht direkt, dass das schon ein bisschen weiter weg ist. Aber sonst gibt es da keinen Unterschied. Also man kann da lustig hin und her tunneln und das funktioniert auch prima.
Wie sieht es jetzt mit der Technik aus? Was hat sich da im letzten Jahr entwickelt so bei den Mesh-Netzwerken? Also die sind ja größer geworden, oder? Obwohl ja, in Leipzig sind sie eher kleiner geworden etwas.
Ja, also speziell hier in Mitteleuropa werden sie kleiner, das ist richtig. Auf der anderen Seite gibt es eine technische Konsolidierung. Also wir haben ja immer noch die eher alten Hardware-Designs mit den WRTs, die Broadcom-Dinger, genau. Die nach wie vor auch in unseren Mesh-Netzwerken wohl auch die Majorität an installierten, tatsächlich installierten Geräten ausmachen.
Das sind die blauen Boxen mit den zwei Antennen.
Genau, ja. Und alles, was so ähnlich gebaut ist. Also wenn man sie aufmacht, dann hat man ja öfter mal das Gefühl, dass sie alle von einem Hersteller sind oder von zweien, entweder von Arteros oder von Broadcom. Ob sie jetzt außen blau sind, weiß oder gelb, ist eigentlich relativ egal. Interessant ist für uns ja immer nur, was drin ist. Und also von den Dingern gibt es noch reichlich, aber die sind halt jetzt im Rückschritt begriffen, weil man sie eigentlich nur noch bei eBay kaufen kann. Und in den Läden stehen halt andere Hardware-Designs und da tut sich ganz heftig was. Also zum Beispiel die Firma Arteros macht ja so System-on-a-Chip-Devices und da kommen viele, viele neue Geräte dazu und ich beobachte das eben auch und spiele natürlich auch gerne mit solchen Dingern rum. Und wenn ich hier so mittwochsabends ankomme, dann sehe ich in erster Linie Leute, die dann auf einem OpenWRT Backfire oder sowas diese neue Hardware beackern, auf dass sie eines Tages das macht, was bei uns dann auch einsetzbar ist.
Mhm. OpenWRT Backfire, du sprichst es an, es gab ja nach White Russian gab es ja die Kamikaze-Version und jetzt Backfire 10.3, nee, da verwechsel ich was.
Auch ganz ehrlich, also Versionsnummern sind Schall und Rauch. Ich meine, wenn man mal in das OpenWRT Commit-Log reinguckt, dann sieht man ganz eindeutig, das ist in erster Linie Felix, der da irgendwelche Sachen einbaut und dann noch ein paar Kumpels. Also ja, und Felix selber hat ja ganz gute Kontakte zu Arteros, er war ja wohl letztens für 2 Wochen da und durfte dann mal mit den Entwicklern ein bisschen sozialisieren. Ja, von daher ist jetzt auch nicht so verwunderlich, dass die Devices, die von dieser Firma kommen, eben besonders gut unterstützt sind.
Ah, okay. Und insgesamt kann man ja so einen Trend auch ausmachen, dass die Geräte billiger werden und dass man jetzt endlich auch Geräte bekommt, auch in Deutschland, die outdoorfähig sind, mehrere Funkkanäle gleichzeitig bedienen können.
Ja, oder? Da gibt es zumindest eine Diversifikation. Also billiger würde ich noch nicht mal unbedingt sagen. Guck mal, die typischen, also womit wir angefangen haben, sind ja so Endkundenrouter, die man im Laden kaufen kann.
Und genau,
die sind ja preiswerte Designs. Also wenn wir die haben, die von Nera gesehen, die geht bis 10 Euro runter im Prinzip. Mhm. Und die in den Läden versuchen sie natürlich immer ein bisschen teurer zu verkaufen. Wobei man letztendlich sagen muss, das ist immer noch billiger als die spezialisierten Designs, die also outdoorfähig sind, mit Power over Ethernet kommen etc. Hier wie zum Beispiel diese zwei, die da dranhängen, diese Ubiquiti,
die Nanostations, ja.
Nanostations die eben mangels großem Kundenkreis, das ist ja immer ein sehr spezialisierter Kundenkreis, die die Sachen kaufen.
Ja.
Also sind sie eben auch ein bisschen teurer. Also du kriegst die Nanostation, weiß gar nicht, was kostet die aktuell, 60 Euro oder sowas?
Ja, so wie früher der Linksys gekostet hat. Aber das sind halt Geräte, die man sich nicht auf den Schreibtisch stellt, sondern wirklich aufs Dach klettert, das an Antennenmast festmacht und das ist auch alles gleich wasserdicht.
Ja, die sind deswegen sexy, weil das Gehäuse ist gleich mal regendicht. Also man muss nicht irgendwie was fummeln und ist eine Antenne eingebaut, das heißt eigentlich dran schrauben, glücklich sein. Also und auf lange Sicht sind sie natürlich preiswerter, weil man keine extra Antenne kaufen muss, weil schon Power over Ethernet Speisung eingebaut ist. Solche Dinge. Mhm.
Ja, vielen Dank erstmal. Ich glaube, wir spielen ein kleines bisschen Musik und gleich weiter, oder?
Okay.
Wir haben ja immer noch den Philharmony Mix 2010.
Come on. Thank you.
Ja, zurück auf dem Wireless Community Weekend. Wir hatten es vorhin schon, es gibt ja immer Probleme, wenn man sozusagen test, dein Mikro geht nicht.
Moment. Ta-ta-ta-ta.
Super. Es gibt ja immer Probleme, wenn man andere Leute über seinen eigenen Internetanschluss mitsurfen lässt. Aktuell in der Diskussion und auch international ein Thema. Du hattest angesprochen, Israel, die surfen über einen portugiesischen Internetanschluss. Und du hast ja auch dazu was zu erzählen.
Ja, ich selber habe ja kein DSL, sondern hänge mehr oder weniger aus sportlichen Gründen am Freifunk.
Genau.
Leisten könnte ich mir wohl ein DSL, aber als Firmware-Entwickler ist es mir eine Ehre, meinen eigenen Kram auch selber zu benutzen. Das steigert die Qualität.
Ja.
Mein Gateway-Betreiber hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, also so viele Abmahnungen wie im Moment rumlaufen, die sind ja dann auch immer teuer. Also jedenfalls stehen ordentliche Summen drauf. Er möchte nur bedingt noch weitermachen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse mir das einfallen.
Ja.
Die erste Maßnahme war, ich habe so einen VPS in den Staaten, in den USA. Da kriegt man relativ preiswert Server, so ab, sagen wir mal, 5 Euro im Monat ist man dabei. Und dort bekommt man dann eine feste IP-Adresse und kann ein bisschen VPS Linux drauf machen.
Das ist kein wirklicher Rechner, sondern das ist wieder so eine virtuelle Maschine.
Genau. Ne? Für 5 Euro muss man nichts Tolles erwarten. Da kriegt man also 64 MB RAM. Aber man hat eine feste IP-Adresse und man kann in Linux drauf installieren.
Das auf einem Rechner in den USA.
In den USA und da kann man da laufen lassen. Ja, und damit ist man in einem anderen Rechtsgebiet. Und dann kann man natürlich den Internetverkehr über einen solchen Server umleiten. Das geht zum Beispiel mit dem Programm OpenVPN. OpenVPN konfigurieren ist ein bisschen kompliziert, habe ich mich erstmal einarbeiten müssen. Aber wenn man es dann begriffen hat, dann geht es doch relativ easy.
Und das heißt, dein ganzer Internetverkehr, auch von den Leuten, die über deine Leitung surfen, geht dann sozusagen, kommt dann scheinbar aus Amerika. Das heißt, die ganzen Web 2.0-Dienste versagen dann und geben dir einen Standort in Amerika.
So ist es, genau. Das hat Vorteile. Man kann zum Beispiel Hulu gucken. Das ist nur amerikanische IPs werden dort akzeptiert. Das ist so ein Fernsehsender mit Serien.
Wenn man zum Beispiel Lost gucken will, ist immer so ein Problem.
Aber es hat natürlich einen eminenten Nachteil, da das um den halben Globus geht, hast du auch verlängerte Pingzeiten. Sprich, also die Internetverbindung ist gefühlt etwas langsamer.
Das heißt, wenn ich jetzt eine Internetseite aus Deutschland abrufe, geht das erst einmal nach Amerika.
Richtig.
Und dann wieder zurück.
So
unverschlüsselt dann zurück.
Ja. So ist es. Und das funktioniert ganz gut, also wenn man nicht wirklich verwöhnt ist, aber so eine Webseite mit fürchterlich vielen Bildchen beispielsweise, die baut sich etwas langsamer auf.
Wie viele Millisekunden sind das? Das sind 100 noch was, oder?
So ja, 100 Millisekunden Pingzeit, also die Antwortzeit, wenn ein Bild angefordert wird und bis das Bildchen dann kommt, sind dann eben 0,1 Sekunden. Bei 30 Bildern auf einer Webseite merkt man das schon. Also wenn man direkt surft, ist es ein Tick flotter. Jedenfalls, wir haben es dann auch so gemacht, dass nur der Mesh-Verkehr, der also von anonymen Nutzern gemacht wird, über USA abgeworfen wird.
Und, hat auch
und der Rest geht dann direkt.
Ne? Ja.
Ja, das funktioniert wunderbar. Also seitdem ist mein Gateway-Betreiber zufrieden und macht sich keinerlei Sorgen mehr.
Ja.
Ich habe dasselbe Problem bei mir in der Firma. Mein Chef legt mir auch die Pistole auf die Brust und sagt, also Internet, den Datenverkehr, der interessiert mich nicht, aber ich hätte hier ungern irgendwelche Rechtsanwälte vor der Tür. Und da muss ich natürlich meiner Chefin recht geben und da mache ich dasselbe, Abwurf über USA.
Ja. Ist das Rätsels Lösung jetzt doch mit Amerika? Nee,
nicht unbedingt, auch in den USA. Wenn man dort File-Sharing drüber macht, kriegt man natürlich Ärger, aber der ist erstmal viel laxer als hier. Also ich habe dann relativ schnell eine sogenannte Takedown-Notice kassiert. Das ist auch in den USA, wird geguckt, ob du File-Sharest. Und dann bekommst du von irgendeinem ominösen Verband dort eine E-Mail und da steht drinne, bitte folgenden Lied oder folgenden Film bitte von ihrem Server runternehmen.
Ja.
Der Provider, bei dem ich den VPS habe, der kümmert sich dann. Die haben dann gesagt, pass mal auf, mach das. Ich sage, der ist nicht auf meinem Rechner, der ist hier irgendwo.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, wer das ist. Und dann haben die gesagt, ja, dann kümmere dich drum, ansonsten schalten wir dir den Server aus. Gut, dies ist eine Strafandrohung, die ich persönlich nicht so gerne nehme, aber die ist schon mal wesentlich einfacher gehandelt, als das hierzulande ist. Und daraufhin habe ich mir dann gesagt, okay, File-Sharing wollten wir eh nie auf unseren Gateways haben, ich baue jetzt was, um das zu verhindern. Das geht unter Linux recht einfach, nämlich es gibt eine sogenannte Contract-Table, also wo die ganzen Verbindungen für das Network Address Translation musst du dir merken.
Oh. Ja, warte, wir nehmen das andere Mikrofon. Genau, Network Address Translation ist ja so ein Thema mit IPv4 und
ja, da, nicht so laut. Okay. Ja. Ah, okay, für die Techniker unter uns, Network Address Translation braucht man, um mehrere Leute und mehrere Rechner auf einen IP-Anschluss, auf einen Internetanschluss abzubilden. Dazu muss ich das System eine Zuordnung merken und in dieser Zuordnungstabelle, das heißt Contract Table, stehen sämtliche Verbindungen drin. Darauf aufbauend habe ich mir ein Skript gebaut, das letztendlich in die Contract Table reinguckt. Und wenn eine einzelne Station unendlich viele Verbindungen zu vielen anderen Stationen aufmacht, dann ist der garantiert am Fallschirm.
Na, genau. Wir hatten
und
das ja
damit kann ich ihn dann rauswerfen. Sprich,
das funktioniert. Also ich habe ja festgestellt, wenn man jetzt auf eine einzige MySpace-Seite geht, da kommen ja schon so viele Verbindungen. Funktioniert das dann auch mit Web 2.0 noch?
Ja, das funktioniert prima, weil du ja immer von demselben Server abrufst. Das Skript reagiert aber darauf, dass du auf ganz viele verschiedene IPs abrufst.
Wie es beim File-Sharing typisch ist.
Also da kommt man sehr schnell über eine Grenze von, sagen wir mal, 100 gleichzeitig offenen Verbindungen zu verschiedenen IPs weltweit irgendwo. Und damit kann man File-Sharing-Verkehr sehr gut von Normalverkehr unterscheiden. Funktioniert sehr zuverlässig.
Und du hast das jetzt programmiert sozusagen, genau. Ein Skript, was dann immer nachguckt, wer macht wie viel?
Einmal die Minute, guckt es nach und wenn von einer Quell-IP aus dem Meshnetz zu viele Verbindungen aufgebaut werden, dann setzt es dir so eine Nervseite vor die Nase und sagt, hör mal auf.
Ah, man wird als Nutzer also noch hingewiesen?
Selbstverständlich. Ich meine, einfach den Internetzugang kappen, ohne Bescheid zu geben, das ist nicht fair.
Nein.
Es kann ja immer sein, dass du was gemacht hast, was du vielleicht, keine Ahnung, hattest keinen Blassen davon. Du hast dir ein Virus eingefangen, der SMTP-Mails in alle Welt verschickt.
Genau.
Das ist dann ein ähnliches Verkehrsprofil. Auf dieser Nervseite wird erstmal dargelegt, dass es so, sich so verhält und man hat einen Button, da steht drauf, lass mich bitte wieder browsen. Dann kann man keinen UDP-Verkehr mehr machen. File-Sharing ist fast ausschließlich UDP.
Aber E-Mails abrufen, Internetseiten anschauen.
Kein Problem. Geht dann immer. Man muss dann allerdings einmal auf den Knopf drücken, dass man also Bescheid weiß. Und ich kriege eine Mail, da war wieder was. Das habe ich ein paar Monate laufen lassen. In den ersten Monaten habe ich praktisch einmal am Tag, zweimal in der Woche oder so, so einen Alarm bekommen. Letzten Monat habe ich keinen einzigen Alarm mehr bekommen. Und das habe ich erst gedacht, das Ding geht nicht mehr. Aber mal probeweise über BitTorrent hier so ein OpenOffice runtergeladen, ding, ging überall die Dinger hoch.
Ja.
Also es ist eindeutig in Betrieb. Es ist einfach nur so, die Leute passen sich an und hören auf zu scheren. Ganz schnöde.
Und du hast es jetzt nicht nur für dich gemacht, sondern das gibt es natürlich als Paket für jeden
Freifunk. Das gibt es als Paket für die Freifunkfirmware zunächst mal. Aber ich habe es so gemacht, dass es als normales Shell-Skript auf jedem Linux läuft. Also Rücksicht genommen auf Kamikaze, Backfire, also die aktuellen OpenWRT-Versionen. Und wenn man so einen VPS wie ich in den Staaten hat, das ist ja auch ein schnödes Linux, das läuft da auch. Also ich bin recht sicher, dass man es mehr oder weniger überall implementieren kann. Ich warne davor, es überall zu machen, nur an den neuralgischen Punkten, wo der Internetzugang, also wo eine IP-Adresse öffentlich sichtbar ist für unsere lieben Rechtsanwälte, da lohnt es sich. Und
genau,
die ganze
nicht auf
Sache
jeden Freifunk-Router, sondern nur auf den Internet.
Korrekt, weil sonst hat man so eine, wenn man mal tatsächlich zum Beispiel sich per BitTorrent ein OpenOffice runterlädt, dann hat man 15 Router im Weg, die alle hochgegangen sind und wo überall die Nervseite draufsteht. Da muss man 15 Mal klicken, bis man wieder Internet hat. Das ist echt nervig. Es gibt noch einen zweiten Nachteil. Wir haben nämlich ein File-Sharing-Programm, das die Leute gerne benutzen und das sicherlich auch nicht illegal ist. Das heißt Skype.
Ja, das sagt mir auch was. Da kann man sogar telefonieren, sich Dateien hin und her schieben.
Und wenn man ein Skype einfach so auf seinen Rechner installiert und startet, dann verhält es sich genau wie ein File-Sharing-Programm. Es baut nämlich unheimlich viele Verbindungen überall hin in der Welt auf.
Und funktioniert auch, wenn der Internetanschluss nur halb funktioniert, habe ich gemerkt,
ja,
oder?
Ja, Nebenserver
können ausfallen, das ist alles egal.
Skype ist, das kannst du nicht reverse-engineeren. Skype ist sehr hartnäckig, was die Netzwerkverbindung angeht.
Immer noch nicht. Die Community hat sozusagen weltweit noch nicht rausgekriegt, wie Skype funktioniert.
Nein. Die haben sich auch viel Mühe gegeben. Also wenn man mal im Netz nachguckt, Reverse Engineering von Skype, da haben sich also auch echt dolle Hacker schon die Zähne dran ausgebissen. Das Ding ist gegen Untersuchungen durch virtuelle Maschinen geschützt. Das Ding ist gegen IDA Pro geschützt, also Reassembling ist nicht möglich. Das Ding verändert sich laufend selbstständig, das ist so sich selbst verändernder Code. Ja, ja. Du kriegst ihn deswegen zum Beispiel auf einer VirtualBox gar nicht zum Laufen. VMware geht.
Ja.
Also Skype ist schon, was das angeht, technisch hochinteressant gemacht, aber es verhält sich nun mal leider, außen sieht es aus wie Filesharing. Und dann kommt durch mein Subscript, das sagt dann einfach buff und sperrt das auch.
Aber sag mal, wenn wir nochmal kurz zu Skype zurück, ist das jetzt, wie ist das? Ist das immer noch als hochsicher zu betrachten, dass niemand anderes jetzt die Kommunikation mitlesen kann? Bei ICQ zum Beispiel ist ja alles unverschlüsselt.
Ja, also das wissen nur die Skype-Macher selber. Ja. Das Protokoll ist nicht veröffentlicht und Security bei Obscurity, das wissen wir. Also dieses Konzept, was ich nicht erzähle, ist sicher. Funktioniert nach meiner Auffassung eigentlich nicht. Aber da es und welche Hintertüren eingebaut sind, wissen wir auch alle nicht. Also von sicher kann man da nicht reden, aber es ist klar, nicht jeder Trottel kann da reingucken. Das ist wohl richtig.
Okay, und die Gefahr sozusagen, sich ein Virus auf dem Rechner, auf den eigenen Rechner einzufangen, ist wahrscheinlich höher, als also dass jemand direkt
Skype benutzt. Ich kannte das Programm Skype vorher gar nicht, weil ich sowas nicht benutze. Also wenn ich schon im Netz telefoniere, dann nehme ich Voice over IP mit ZIP, das ist der offizielle Standard. Dafür gibt es Open-Source-Programme und ich benutze nichts, wo ich nicht reingucken kann und was ich nicht selber kompilieren kann. Aber das ist mein persönliches Credo. Andere Leute benutzen Skype schlicht und ergreifend, weil es fast immer funktioniert. Und mit den Skype-Usern habe ich dann natürlich sehr schnell Ärger gekriegt, die gesagt haben, verdammt, das Ding, das blockiert mich dauernd.
Ja. Und dann?
Und da musste ich mir was einfallen lassen. Zumindest für die Windows-Version gibt es für den Einsatz in Firmen, da gibt es nämlich dasselbe Problem. Durch dieses Kommunikationsverhalten fallen die vorne am Gateway in der Firma auch auf. Universitäten sperren ihren Internetanschluss auch mit ähnlichen Tricks, also dass sie auch nachgucken, wie viel Verbindung oder was für ein Datenverkehrsprofil er hat.
Ja. Und dann geht Skype
wenn
nicht.
Du versuchst,
und dann beschwert sich der Vizedirektor bei
versuch mal an der Technischen Universität hier in Berlin einen Skype-Client aufzureißen, dann kriegst du gleich eine bitterböse E-Mail vom Administrator, wo also, keine Ahnung, dann schnelles Ableben angekündigt wird oder ähnliches.
So schlimm.
Ja, also die sind da sehr rigoros, weil die natürlich auch befürchten, dass die ganzen Studis File-Sharing übers Uninetz machen und da gucken sie selbstverständlich
drauf. Aber das geht doch so schnell an der Uni, oder? Die hängt doch mit am deutschen Forschungsnetz.
Ja, das würde da richtig Spaß machen, das kann ich mir schon vorstellen. Auf der anderen Seite hat die Uni auch keinen Bock, dass da dauernd die Rechtsanwälte in der Tür stehen, also werden sie was Entsprechendes unternommen haben, ja.
Okay, und mit Skype ging es dann, ja.
Ach so, ja, es gibt für Firmen eine Schnittstelle, für zumindest für die Windows-Version, dass man den Skype-Datenverkehr bremsen kann, also über ein Proxy leiten zum Beispiel. Die Möglichkeit, das über einen SOX-Proxy zu machen, ist gegeben, kann man machen. Und in der Freifunk-Firmware habe ich dann eine Seite, wo erläutert wird, wie das geht. Das funktioniert allerdings leider nicht mit den Versionen für Macintosh und Linux. Die sind älter. Für Linux gibt es nur die Version 2.0. Und für Macintosh ist die neueste Version auch irgendwie 2.3 Beta oder sowas. Da ist sowas noch gar nicht eingebaut. Also die Linux- und Mac-User von Skype werden zurzeit von dem Subscript schlicht und ergreifend aus dem Netz geworfen.
Okay, und sag mal, wie heißt jetzt das Programm nochmal, mit dem wir sozusagen die Leute nicht mehr skypen lassen können?
Also ich habe das Ding ZAP genannt, weil es sich dir so eine ZAP-Seite vor, you are zapped, heißt so, ist Englisch, heißt so viel wie du bist gerade rausgeflogen. Und das, wie gesagt, also funktioniert sehr zuverlässig, ein bisschen zu zuverlässig eben, weil es eben auch bestimmte Dinge blockiert, die ich gar nicht blockieren wollte. Da ist Skype wirklich das einzige Programm, was wirklich auffällig ist. Ansonsten BitTorrent kann man da nicht mehr machen, das geht nicht. Und genau. Das ist ja mehr oder weniger dann auch der Sinn einer solchen Veranstaltung.
Ja, vielen Dank erstmal.
Klar.
Und ich glaube, wir spielen erstmal doch ein bisschen Musik weiter hier aus dem Mix-Album. Philharmonie in dem Mix.